Moin zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Energiezone Podcast, eurem Podcast für Energiestrategien und Geschäftsmodelle. Es war ein bisschen ruhiger um uns die letzten Wochen und Monate. Bei mir war privat sehr viel los. Ich war extrem gefordert. Aber jetzt sind wir zurück und 2026 startet natürlich mit dem Handelsblatt Energiegipfel und einer weiteren Folge mit Benjamin Merle, dem CPO, Chief Product Officer von NPAL. Wir hatten ja letztes Jahr, genau vor einem Jahr, schon eine Folge aufgenommen und konnten da ganz gut wieder anknüpfen. Für alle, die ihn nicht kennen, also NPAL ist große Firma, grünes Unicorn hier aus Berlin, und Benny hat einen beeindruckenden Werdegang von irgendwie Oxford, McKinsey bis hin zu NPAL hinter sich, und heute verantwortet er eben die Produktstrategie eines der relevantesten und, finde ich, auch spannendsten so Energiewendeunternehmen in Europa. Und in dieser Folge sprechen wir über die aktuellen Herausforderungen am MPV-Markt, die Zukunft von dezentraler, vielleicht auch ein bisschen versus zentraler Energieerzeugung und wie NPAL vor allem mit seinem virtuellen Kraftwerk NPAL One die Netzstabilität revolutionieren wir und verbessern wir, und genau, uns diskutieren wir auch über Wärmepumpen und das Geschäft und was sich alles so vor allem entwickelt hat, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, vor einem Jahr. Genau, das wird eine coole Folge, intensive Folge mit tiefen Einblicken in die deutsche Energiewende. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Auf geht's, ab geht's, let's roll. Moin Benny, herzlich willkommen zurück in der Energiezone.
Genau, ein Jahr später.
Ja.
Freut mich jetzt
hier sogar. Hier begann alles. Auch auf dem Handelsblatt Energiegipfel hier in Berlin, Ende Januar, Anfang 25, und jetzt sind wir Anfang 26. Das letzte Mal, ich habe gestern natürlich noch mal ganz kurz in die Folge reingehört, um zu gucken, was haben wir schon besprochen, dass ich nicht zu viele Doppelfragen stelle. Aber letztes Jahr war es so, da warst du vorm Panel. Mhm. Und jetzt bist du gerade vom Panel runter. Du warst auf der großen Bühne und hast zum Thema Klima hier dich ausgetauscht mit spannenden Panelisten, einmal Großindustrie. Und genau, wie war's?
Gut, wie immer zu kurz. Also diese Panel-Diskussionen haben dann ja meistens nicht genug Raum, um wirklich in die Tiefe zu gehen. Mhm. Aber genau, das Thema war, ist die Energiewende noch auf Kurs? Was ich verneint habe, ist eigentlich ehrlicherweise nicht so meine Art, so ich sag mit einem Negativ-Statement reinzugehen. Ich glaube aber gerade aus unserer Brille sind wir viel zu wenig mutig, und es nimmt auch viel zu wenig Raum ein, das ganze Thema, wie schaffen wir wirklich ein durchdigitalisiertes System, in dem wir überhaupt eine Chance haben, dass sich die besten Technologien durchsetzen. Also wie kommen wir denn überhaupt an die Flexibilitätspotenziale ran? Ja, wir sind in Deutschland immer noch bei unter 4% Smart Meter Rollout. Wir haben in Deutschland weiterhin nicht nur 8er Netzbetreiber, sondern eben auch Netzbetreiber, die der Gatekeeper sind für sehr viele dahinterliegende Prozesse, die man für die Flexibilitätsvermarktung braucht. Und das Ganze wird auch unter der neuen Bundesregierung nicht ernsthaft angegangen.
Mhm. Und deswegen seid ihr hier mit einem Kommunikationsauftrag.
So ist es, ganz genau.
Sehr gut. Und du hast auch die Vorteile von dezentraler Flexibilität ein bisschen aufgezeigt, insbesondere versus, ich sag mal, zentrale Flexibilitäten. Mhm. Oder da war ein großes Chemieunternehmen mit auf dem Panel, was gesagt hat, Kraftwerke können wir nicht über Nacht bauen, chemische Prozesse kriegen wir nicht flexibilisiert, die laufen so, CapEx, also irgendwie Kapazitäten müssen ausgelastet, also diese Standard-
ja.
Und ja auch zum Teil total verständlichen Narrative. Glaubst du, deine Nachricht wurde hier gehört? Glaubst du, es ist angekommen im Publikum, oder?
Ich muss sagen, ich glaube, die Nachricht wird gehört, wird aber von vielen sehr schnell abgelegt. So, ach ja, genau, Entbürokratisierung, Digitalisierung, das sind einfach Worte, die geistern ja durch alle Branchen seit 25 Jahren. Und der Mensch ist ja auch irgendwo in seinem Naturell bequem. und gewöhnt sich auch an Reize. Und das ist ein bisschen so ein Reiz, an den wir uns gewöhnt haben. Ja, so ein bisschen, ich habe eine, weiß ich nicht was, ich habe eine unbequeme Matratze und irgendwann lerne ich dann doch damit zu leben. Und die Hürde, die dann mal auszutauschen, mein Schlafzimmer besser, die ist dann doch hoch. Und ich glaube, dieses Thema, ah ja, Digitalisierung und Entbürokratisierung, ja, das müssen wir auch machen. Das ist ein Reiz, an den haben wir uns als Gesellschaft komplett gewöhnt. Und ich glaube aber, wir haben noch nicht verstanden, wenn man das jetzt mal mit einer sehr brisanten Diskussion, so was macht eigentlich AI, ja, ein bisschen metaphysischer verbindet. Ich glaube, wir haben noch nicht verstanden, dass die Phase, wo es um Digitalisierung geht, also ein Prozess, der klassisch früher Papier war, den digitalisieren wir, die ist schon längst vorbei.
Ja.
Die ist schon längst vorbei, den Zug haben wir schon längst. Aber was jetzt noch nicht digitalisiert ist, haben wir schon verpasst. Ja. Ja, das heißt, wir sollten aufhören zu arbeiten, aber der Zug ist schon vorbei. Wir reden ja jetzt darüber, dass auf unserer Seite gibt es mittlerweile AI-Agenten, die Netzbetreiberanmeldungen machen.
Mhm.
Und auf der anderen Seite trifft es denselben, teilweise digitalisiert, teilweise nicht digitalisierten Prozess, den es auch vor 5, 6, 7, 8 Jahren gab.
Mhm.
Und wenn man jetzt auch zum Beispiel sich wieder die Kommentare aus Davos anhört, letzte Woche war ja das World Economic Forum da, und es wird immer wieder gesagt, die Geschwindigkeit, in der wir uns auseinanderbewegen werden, also ein Prozess, der komplett auf AI läuft, der ist ein Prozess, der nur ein bisschen nicht auf AI läuft, diese Schere geht immer weiter auseinander.
Mhm.
Ja, und
the future is already here, it's just unevenly distributed. Und
ja,
also sagen, wenn AI was ist, was den Fortschritt beschleunigt, naja klar, geht die Schere dann noch stärker auseinander. Bei denjenigen, die sie schon nutzen, eben zum Vorteil. Bei allen anderen vielleicht, die reden dann immer noch über Digitalisierung.
Genau.
Wie wird es wahrscheinlich hier seit, ich weiß nicht, wie lange es den Gipfel geht, ich bin zum dritten Mal hier, aber das Wort ist bestimmt schon ein paar Jährchen hier gefallen. Ne?
Genau so ist es. Und ich glaube, wenn man es jetzt wieder konkret macht, am Ende versuchen wir ja, oder nicht mehr versuchen, wir tun das auch als Teil unseres virtuellen Kraftwerks, Anlagen aus dem Standard-EEG-Regime mit einer festen Einspeisevergütung rauszumelden in, jetzt auf Fachdeutsch, die sonstige Direktvermarktung.
Mhm.
Mit dem Ziel, dass wir sagen, wir glauben, dass wir da mehr Geld für den Kunden rausholen können und auch mehr Systemnutzen rausholen können. Und diese Prozesse sind eben für Kleinstanlagen noch nicht standardisiert und auch teilweise nicht gelernt, könnte man sagen, von einigen der Netzbetreiber. Auch nicht alle, ich will ja auch keine Verallgemeinerung machen. Und da trifft man am Ende dann auf Digitalisierungsroadmaps. Also man sitzt wirklich da mit seinem Counterpart von Netz, der sagt, naja, wir haben hier eine SAP-Digitalisierungsroadmap, da steht der Prozess in 6, 7, 8 Monaten drauf.
Mhm.
Und das sind einfach Zeiträume, die sind jenseits von dem, was eigentlich heute möglich sein müsste, weil es keine komplexen Prozesse sind.
Mhm.
Ich glaube, hier tun wir uns einfach gesamtheitlich als Deutschland keinen Gefallen und werden zunehmend abgehangen.
Mhm. Schon mal ganz kurz in dieses Thema reingezoomt, aber eigentlich ist es, ich wollte noch ganz viele andere einleitende Sätze machen, aber wenn du dir anguckst, sonstige Direktvermarktung, also ich hole jemanden da rein, was ist der Benefit für einen Kunden? Also ihr könnt ihn ja quantifizieren und auch gerne unter Margeneinbehalt. Also sozusagen, ihr könnt es wahrscheinlich in Preisen, in Endkundenpreisen pro Kilowattstunde ausdrücken, wie das den Kunden verbessert, oder?
Ja, genau. Also pro Kilowattstunde.
Oder welche Metrik auch immer.
Also genau.
Fein.
Genau, also am Ende, vielleicht auch nochmal für die Zuhörer, was machen wir? Wir haben ursprünglich gestartet mit einem lokalen Energiemanagementsystem, was mittlerweile Empal One heißt. Ist eine Eigenentwicklung und seit mittlerweile, ich glaube schon über 2 Jahren, haben wir stark daran investiert, ein virtuelles Kraftwerk zu betreiben, das heißt eine Orchestration Layer über diese lokalen Hems, die am Ende einfach nur dann die Connectivity Layer, also die Verbindung zum lokalen Endgerät und lokale Rechenleistung darstellen. Und diese Orchestration Layer sagt vorher, wie jedes einzelne Asset, jeder einzelne Knotenpunkt sich entwickeln wird über den nächsten Tag, also wie viel Stromnachfrage da entsteht, wie viel Stromerzeugen da entsteht. Und
macht einen Forecast.
Aggregiert das Ganze, macht auch für das Gesamtsystem daraus einen Forecast und gibt das weiter, wie gesagt, an Algo-Trader, da arbeiten wir mit Entrix zusammen, wo wir auch investiert sind und handeln damit die Flexibilitäten am Energiemarkt.
Mhm.
So, jetzt ist die Frage, wie übersetzt man das in ein Kundenprodukt? Das ist, glaube ich, so eine der schwierigsten Fragen, über die wir auch das letzte Mal gesprochen haben.
Mhm.
Wir übersetzen das in ein Endkundenprodukt mit zwei Komponenten. Das, wir sagen, der Kunde will günstiger Strom konsumieren. Er kennt seinen Stromvertrag. Wenn man Kunden sagt, Strom kostet 30 Cent, dann kann der das ein bisschen einordnen. Wir sagen, okay, bei uns kriegst du den Strom immer am günstigsten.
Mhm.
Ja, das sind ungefähr 10 Cent Abschlag, die wir dem Kunden da gerade anbieten. Und wir sagen, hey Kunde, du kennst deine Einspeisevergütung. Die bekommst du dann nicht mehr, solange du Teil des Kraftwerks bist. Dafür bekommst du eine Endpal-Vergütung.
Mhm.
Versucht im Namen ähnlich zu sein, damit die Kunden da möglichst geringe Hürde haben und bieten dann eben eine höhere Vergütung als die Einspeisevergütung. Das variiert dann sehr davon, insbesondere wie groß die Speicherleistung ist, die der Kunde gekauft hat.
Mhm.
Aber wir reden hier über 50-100% mehr als die normale Einspeisevergütung. Mhm.
Und dagegen müsste man dann aber sozusagen die Kapitalkosten der Investition oder der Akquisition von dem Kunden rechnen. Der muss sich ja den Speicher da hinstellen, dafür hat er was gezahlt und so. Das muss er irgendwie finanzieren wahrscheinlich.
Genau, also ich glaube, es gibt zwei Blickweisen. Ich glaube, der eine Blickweise ist, der Kunde hätte sich sonst eine dumme Solaranlage gekauft, mhm. wie er teilweise in der Branche mittlerweile gesagt wird, und kauft jetzt eine intelligente. Was ist der Mehrwert davon? Mhm. Da hat er teilweise kaum Zusatzinvestitionskosten. Und das andere ist natürlich, klar, die Rechnung, ich beziehe den Strom einfach aus der Steckdose und tätige gar keine Investitionen.
Ja.
Weil was wir halt wirklich sehr, sehr stark spüren, einen kleinen Themawechsel, aber was wir sehr, sehr stark spüren, ist die Elektrifizierung der Wärme. Hat wirklich Fahrt aufgenommen.
Cool, da gehen wir gleich in die Zahlen.
Genau, und das treibt dann natürlich auch wieder die Solarinvestition. Ja. Ich glaube, den Punkt wollte ich noch machen.
Ja, ja, cool. Vielleicht ein kleines Service-Announcement für alle, die zuhören und die letzte Folge nicht gehört haben. Weil wir haben ja vor einem Jahr genau aufgenommen. Einige von den Begriffen, die wir jetzt verwenden, zum Beispiel NPI One oder Entrix und Flexa und was weiß ich nicht alles, die haben wir schon besprochen letztes Jahr. Also wenn wir da zu schnell drüber hinweggehen, gerne mal einfach Stopp drücken und nach Folge 70 suchen. Da war Benny nämlich auch schon drin und da haben wir ganz viele von diesen, ich sag mal, also erstmal mit dich vorgestellt, was machst du, was ist deine Rolle, CPO und so. Und einige von den Themen, die wir heute besprechen, da versuchen wir ein bisschen tiefer reinzugehen. Und wem das zu schnell ist, der soll einfach nochmal zurückgucken. Zurück zum Panel. Also ich finde, also ich habe nicht das ganze Panel gehört. Ich bin so bei der Mitte reingekommen und es gab so die Möglichkeit zuzustimmen oder nicht zuzustimmen mit diesen Handelsblatt-Karten. Ich glaube, orange war Zustimmung, schwarz war Nichtzustimmung. Mhm. Und ist die Energiewende auf Kurs? Also was ich gesehen habe, die Abstimmung war schon auch eher nein insgesamt.
Ja,
die Moderation hat es gar nicht so klar gesagt,
ja, genau.
Aber ja. Von daher würde ich sagen, du wirst schon gehört. Oder zumindest gibt es ein ähnliches Sentiment hier im Raum.
Das glaube ich auch. Also ich habe auch wahrgenommen, zwei Drittel der Leute haben gesagt, nicht auf Kurs. Ich glaube, die Meinungen, warum nicht auf Kurs, gehen schon auch weit auseinander. Es sind natürlich sehr viele energieintensive Unternehmen, die ja auch lautstark seit Jahren sagen, die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland ist in Gefahr und hier meistens auch einfache Lösungen fordern, ne? Also einfach im Sinne von einem einfachen Mechanismus in der Industriestrompreis, wurde ja lange diskutiert. Auf dem Panel wurde auch nochmal das Thema ETS abschwächen angesprochen. Und ich glaube, das sind ja auch alles aus deren Sicht faire Diskussionen. Es geht natürlich auch wieder nicht an den Kern des Problems. Wie machen wir das Gesamtsystem günstiger und gleichzeitig sicher und nachhaltig?
Mhm. Ja, du sprichst immer von Mut. Von Mut bei der Flexibilisierung der Netze. Was können wir denn tun? Also, wie kriegen wir die 2 Millionen Heimspeicher, die nicht intelligent fahren, in den Kellern, gezwungen marktwirtschaftlich, zumindest marktwirtschaftlich, dann kann man immer noch netzdienlich irgendwie sagen, zu fahren. Was sind deine Vorstellungen da? Was wäre mutig? Klaus Müller war ja auch auf dem Panel vor dir, also
ja.
Der von der BNetzA.
Also ich glaube, es gibt zwei, drei relativ konkrete Sachen, die man machen kann. Ich glaube, das eine ist, wir sind eigentlich alle einig, wir wollen einen Smart Meter Rollout. So, wir stehen bei 3,8%. Wir haben 10 Jahre lang es nicht hingekriegt, teilweise, weil der Druck auf die GMSBs, also die grundzuständigen Netzbetreiber, die erstmal die meisten Messstellen halten, nicht da ist. Die hatten wenig Innovationsdruck, hier was zu machen. Mhm. Teilweise, weil wir sehr lange gebraucht haben, dieses Produkt zu regulieren, was Datensicherheit und so weiter anging. Aber die Phase liegt ja hinter uns. Wir haben ja jetzt ein Produkt. Ja, und interessanterweise wird jetzt wieder die Diskussion aufgemacht, sollte nicht der wettbewerbliche Messstellenbetrieb geschwächt und der Grundzuständige gestärkt werden? Mhm. Und ich frage, naja, Moment mal, die haben es aber 10 Jahre lang nicht hingekriegt. Jetzt fangen wir an, hier zu skalieren. Mhm. Und ich glaube, das sollte mal Baustein 1 sein. Wir sollten alles Mögliche machen, dass jetzt der Smart Meter Rollout auch nicht über Quoten, sondern über marktwirtschaftliche Mechanismen. Das heißt, muss ich einfach lohnen, so ein Ding einzubauen. Mhm. Es muss Wettbewerb geben zwischen WMSBs, also wettbewerblichen, und die MSBs, Grundzuständigen.
Funktioniert ja auch in anderen Märkten, oder? Es gibt ja Beispiele in Europa, wo ganz klar das marktlich organisiert ist und da einfach
natürlich
Profitinteressen das dann treiben. Ja? Also, also marktwirtschaftlicher Mechanismus.
Und wir stehen bereit, wir könnten hunderttausende Smart Meter im Jahr wechseln. Wir bieten das jetzt auch als Service für Dritte an. Kleine Werbung in eigener Sache. Und ich glaube, das ist der erste Baustein. Also wir brauchen...
Sorry, bevor du zum zweiten kommst, ich unterbreche dich immer nur, wenn ich das wirklich total für wichtig halte. Ich habe schon manchmal ein bisschen meine Zweifel, ob wir wirklich uns alle einig sind, dass wir das brauchen. Mhm. Weil vielleicht sind es auch nur so Lippenbekenntnisse. Mhm. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass wir in so einem fortschrittlichen Land wie Deutschland und durchindustrialisierten und so Land es nicht hinkriegen, ein Smart Meter Rollout zu machen. Also du bist da vielleicht mehr in den Stakeholder-Diskussionen auch drin und kennst die Player besser. Aber für mich als ein bisschen Außenstehender, ich frage mich schon manchmal, ist das jetzt wirklich ernst gemeint? Oder, also weil wenn wir es ernst meinen, dann kriegen wir es doch irgendwie auch hin, oder?
100%. Ich glaube, es passt ganz gut zu meinem zweiten Punkt, weil was heißt eigentlich Smart Meter Rollout? Smart Meter Rollout organisieren, wenn man jetzt mal davon ausgeht, es wird ein Mechanismus geschaffen, dass es wirtschaftlich ist, einen Smart Meter einzustellen. Ich glaube, das ist schon Aufgabe des Staates, zumindest so, wie es hier in Deutschland organisiert ist, dass da ein wirtschaftlicher Case draus ist. Genauso wie die Netze. Netzausbau ist auch, wenn er genehmigt ist, immer wirtschaftlich, weil man irgendwie eine Real Asset Base hat, die dann verzinst wird und so weiter. Also es muss schon ein wirtschaftlicher Case sein. Aber was heißt dann eigentlich Smart Meter Rollout? Smart Meter Rollout heißt, man muss das Thema Handwerk knacken, also Elektriker, koordiniert kriegen. Und das zweite ist, die große Veränderung ist, der Messstellenbetreiber, in dem Fall meistens eben heute der Netzbetreiber, muss von einem Zielpunkt pro Jahr auf eben die Viertelstundenwelt gehen. Mhm. Und das bedeutet, das alte System, was in einem IT-System XY funktioniert hat, teilweise auch noch mit Hand, händischen Korrekturen, mal anrufen, mal einen Zettel abschreiben, mal ein Bild schicken lassen und sowas, weil du musst es im Prinzip aus einem Sonderfällen mal 3-4 Mal im Jahr einen Messpunkt senden, geht jetzt in ein Viertelstundensystem, wo du noch nicht ganz im Telco-Bereich bist, aber in einem Bereich bist, wo du größere Datenmengen verarbeiten, korrigieren und senden musst. Und diese Digitalisierungssprung, da bin ich bei dir, das ist, deswegen glaube ich teilweise
nicht. Das ist lächerlich, Benni. Ich finde es wirklich, das kann doch nicht sein.
Es ist richtig, aber es ist eine Herausforderung, die einige Netzbetreiber mit ihren IT-Dienstleistern, die Systeme haben, die vor 20 Jahren gebaut wurden, nicht gut hinkriegen.
Also mir geht es krass auf den Keks. Ich kriege also sozusagen, das will ich so, wir keine Ahnung. Also ich könnte jetzt 1000 technische Innovationen nennen, wo wir es irgendwie hinkriegen, mehr als einen Datenpunkt pro Jahr irgendwie einzuziehen. Zumal es gibt ja dann auch immer noch, also das ist ja der SLP-Kunde, der Privatkunde dann gibt es ja auch die meisten RLM und so, also sozusagen, es gibt ja schon, richtig. Prozesse und es funktioniert vielleicht nicht für Millionen von Kunden, sondern für zigtausende, aber ich habe dich
so... aber es ist ein klassisches...
Es regt mich wirklich auf.
Mich regt es auch auf, es ist ein klassisches Beispiel, wo der Innovationsdruck fehlt. Mhm. Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt die WMSBs stärken beziehungsweise weiterhin gleich behandeln, und nicht weiter rumregulieren und wenn wir wenn überhaupt noch was ändern, dann, ich sag mal, den wirtschaftlichen Anreiz für den Wechsel oder die Kosten für den Wechsel reduzieren, dann werden wir das auch hinkriegen in den nächsten Jahren. Ja. Dann werden wir es auch hinkriegen.
Okay, Stichwort Metrify. Ihr habt, ich glaube, vor 2 Monaten oder sowas auf LinkedIn announced. Ich bin einmal so durchgegangen durch eure Announcements. Und da sagt ihr, irgendwie habt schon 65.000 intelligente Messsysteme in der Enpal-Tochter Metrify. Und jetzt öffnet ihr das Angebot auch für Haushalte ohne Enpal-Solar. Genau. Warum? Was steht dahinter? Also, weil die Wärmepumpe oder der Speicher oder so, das soll auch alles mitbedient werden. Genau.
Also ich glaube, übergeordnet, ich meine, wir haben da auch letztes Mal kurz drüber gesprochen, verfolgen wir eine Plattformisierungsstrategie, die schaut, welche Teile von dem, was wir heute schon machen, können wir eigentlich als Plattform für den Markt anbieten und da zum einen dem Markt helfen und zum anderen natürlich mitverdienen. Das haben wir mittlerweile in drei Bereichen gemacht. Der eine Bereich ist das Thema Metrify Smart Meter, reden wir gleich noch drüber. Der zweite Bereich ist das Thema EFS, das heißt Finanzierung. Ja, wir bieten ja von Anfang an Finanzierungsprodukte an, Loan und Lease, also Miete und Finanzierung und Miete. Und das bieten wir über die EFS auch anderen Handwerkern an. Das heißt, ein Handwerker kann eine Nicht-Endpal-Anlage über ein EFS-Finanzierungsprodukt finanzieren.
Ja, der EFS ist der Name für die Gesellschaft.
Für die Gesellschaft.
Achso, genau,
Endpal Financial Services.
Got it.
Ja. Und der dritte Bereich, wo wir das gemacht haben, ist die sogenannte Endpal Pro, die als Großhändler für Hardware agiert. Das heißt, wir haben ja einen eigenen Einkauf aus China, haben natürlich selber hohe Nachfrage, aber haben den Teil unserer Wertschöpfung auch plattformisiert und sagen, der Handwerker kann auch über unseren Großhändler Dachhaken, Wechselrichter, Batterie beziehen. So, das sind also das ist quasi eingebettet in eine größere Strategie, wo wir sagen, eigentlich wollen wir sukzessive Sachen plattformisieren, wo wir sie machen. Und Metrify ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsgeschichten, weil es fing eigentlich an aus einer Not geboren, dass wir bei unseren Mietanlagen, also noch vor 5, 6, 7 Jahren, schnelle Cashflow-Probleme gelaufen sind, weil der Kunde bezahlt uns ja nicht an Tag 1 das ganze Geld, sondern der Kunde bezahlt ja Mietraten. Das heißt, wir mussten ja irgendwie zu einer Bank gehen und sagen, bitte vorfinanzieren. Ja, und die Bank hat gesagt, mache ich. So, alles komplizierter, aber im Endeffekt hat die Bank gesagt, mache ich. Aber ich will natürlich sehen, dass die Anlage läuft. Und eine Anlage läuft halt erst, wenn der Zähler getauscht wird. Damals waren es noch 2 Richtungszähler und wir haben einen Smart Meter. Das heißt, auf einmal wurde dieser Zählertausch, wurde quasi unser Cashflow-Gate. Und dann kannst du dir vorstellen, was passiert ist mit 8 Netzbetreibern. Die einen meinten, ich komme nächste Woche vorbei, der nächste meint, ich komme 3 Monaten vorbei, der vierte hat gar nicht reagiert. Und wir gucken quasi nur auf unser Konto und sehen, ach du meine Güte, das können wir jetzt hier noch ein paar Wochen machen und dann haben wir Probleme. Und dann haben wir quasi angefangen, eine Abteilung aufzubauen, die das managt, damals noch mit den Netzbetreibern. Und sind daraus eigentlich sukzessive reingegangen und sagen, okay, wir brauchen eigentlich einen Prozess ganz deutschlandweit. Und dann sind wir in so eine White-Label-Lösung gegangen, wo wir uns hatten, der Messstellenbetreiber ist, aber wir konnten die Einbauprozesse managen und das haben wir quasi immer weiterentwickelt bis hin zur Metrify jetzt, die eben eine eigene GmbH ist und End-to-End Zählertausch und Messstellen-Operations und auch Messstellenfinanzierung macht. Und jetzt eben das Angebot an die Industrie und auch an die Privatkonsumenten, wenn es irgendwo Engpässe im Smart-Meter-Bereich gibt, dass wir da gerne einspringen.
Und damit könnt ihr Geld verdienen. Ich glaube, das war auch ein Punkt, den wir, wo ich ein bisschen kritisch gefragt habe letztes Mal, sozusagen, ist es nicht aktuell schwierig da überhaupt?
Ja, spannende Frage. Es ist.
Oder also, wie knackt ihr das Problem? Du hast ja davon gesprochen, was passieren muss, damit es gut funktioniert. Wie kriegt ihr zum Beispiel das Elektriker immer gut allokiert?
Genau. Also Stand heute würde ich sagen, gibt es 3 Themen. Also das Elektriker-Thema ist tatsächlich bei uns kein Thema. Wir kriegen das ganz gut skaliert, einfach aus den 10 Jahren Erfahrung. Ich glaube, das eine Thema ist, welchen Kunden kriege ich rein? Weil wir heute eben noch diesen Unterschied haben zwischen Pflichteinbau und Nichtpflichteinbau. Das heißt, die Frau Müller, die einen Verbraucher mit, ich glaube, mehr als 5 kW hat, oder einen flexiblen Verbraucher mit mehr als 5 kW, die ist ein Pflichteinbau. Und im Pflichteinbau sind die Messstellen sehr auskömmlich, weil man eben höhere POG hat, also Preisobergrenzen und einen Zuschuss von den Netzentgelten. Und die Frau Meier, die daneben wohnt, die das nicht hat, ist kein Pflichteinbau. Das heißt, da lohnt sich heute nicht einzubauen. Das ist eine andere Absurdität, diesen Smart Meter Rollout hemmt, aber so. Das heißt, Im Wesentlichen wollen wir natürlich gerne Pflichteinbauten, deswegen kooperieren wir halt auch mit anderen Solarinstallateuren, anderen Wärmepumpeninstallateuren. Wir reden mit den großen OEMs im Wärmepumpenbereich, auch mit Konkurrenten von uns, also auch Angebot an die Konkurrenz. Mhm. Und da sind die Preisobergrenzen auskömmlich. Und das Zweite ist einfach Operationsskalierung. Also man muss, das ist am Ende ein Skalenbusiness. Und es gibt erstaunlich viele wettbewerbliche Messstellenbetreiber, die mit 10.000 Anlagen rumdümpeln. Und dann ist es kein profitables Geschäft, sondern man muss hier, unsere Schätzung ist, man muss hier im Bereich 150.000, 200.000 kommen, damit es Spaß macht.
Da seid ihr noch nicht ganz wahrscheinlich jetzt in den 2 Monaten. Aber
da sind wir noch nicht ganz, aber wir sehen den Weg dahin.
Genau, weil ich muss ja jetzt schon so Schätzfragen stellen, damit wir im nächsten Jahr dann wieder gucken können, hat das überhaupt alles geklappt. Cool. Und das ist im Prinzip dann zugänglich für alle Verbraucherinnen und Verbraucher, egal welche. Also ich wohne in so einem Einfamilienhaus hier in Berlin. Mhm. Wir sind ans Fernwärmenetz angeschlossen. Mhm. Ich habe keine Batterie. Mhm. Ich habe aber einen Smart Meter. Mhm. Hätte ich den jetzt nicht.
Vom Netz Berlin oder?
Genau.
Ja.
Wärt ihr dann interessiert an mir als Kunde oder?
Also wir haben
natürlich gleich dann, wenn die Kamera aus ist, kannst du mir gleich ein Spezialangebot machen.
Also wir haben tatsächlich eine B2C Landingpage, über die alle B2C-Kunden sich anmelden können. Und wir nehmen Einfamilienhäuser immer an. Im Mehrfamilienhaus-Segment sind wir gerade noch zurückhaltend, weil dann die Prozesse noch ein bisschen anders sind, nicht unser Kernsegment ist, aber das wird auch kommen. Das heißt, ja, wir würden dich als Kunden annehmen. Und viel Geschäft kommt aber derzeit über B2B rein. Also, wie eben schon gesagt, ein Installateur oder auch, genau.
Got it. Dann lass doch mal so ein bisschen schauen, wie hat sich 2025 für euch entwickelt? Ich weiß, du kannst nicht alle Zahlen teilen, aber also da, wo du teilen kannst, lade ich dich ein, weil ich glaube, das ist spannend. Ich glaube, letztes Jahr im Podcast hast du gesagt, so 2024 war ein Jahr der Konsolidierung und ihr nehmt gerade Anlauf, quasi für den großen Sprung 2025. Ich glaube, das war auch unter den Informationen, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, irgendwie ein ziemlich, vielleicht ambitioniert, aber faire Erwartung. So, wie blickst du zurück auf 2025? Was zieht ihr daraus für Lehren?
Ja.
Und kannst du auf Wärmepumpen gehen? Egal welche Produkte, aber.
Ja. Also ich glaube, versuche mich zu erinnern, war es eine ziemliche Achterbahn, aber ich glaube, die Überschrift, die ich damals gesagt habe, hat schon gestimmt. Mhm. Also wir haben Jahresabschluss 2024 ist, glaube ich, auch schon veröffentlicht. Wir haben 2024 hatten wir ein sehr herausforderndes Jahr, vor allem in der ersten Jahreshälfte, weil der Markt einfach von 23, 24 stark, also gerade der PV-Markt stark gesunken ist. Konsolidierung hatten wir damals zugesprochen. Einige Firmen sind pleite gegangen. Wir haben uns auch umstrukturiert und haben aber auch vor allem in der Zeit gesagt, okay, wir müssen stark investieren oder wir wollen stark investieren in neue Bereiche. Damals war eines der ganz großen Themen neben virtuellen Kraftwerken und Smart Meter eben das Thema Wärmepumpe.
Mhm. Und Dragon, der Drache.
Dragon, interessanterweise umbenannt in Heat.
Oh, wow.
Frag mich nicht warum. Okay. Eine Entscheidung, die an mir vorbeiging, muss ich gestehen. Ja. Und das hat sich aber ausgezahlt. Ja, also das erste Halbjahr in 24 war deswegen herausfordernd, weil wir auch diese Investitionen tätigen mussten. Aber gerade im zweiten Halbjahr und auch im Laufe von 25 haben wir ein fantastisches Wachstum im Wärmepumpenbereich hingelegt. Ich weiß nicht mehr genau, was die Zahlen damals waren, aber ich glaube, wir haben sicher uns seitdem ver-5, ver-6, ver-7-facht im Wärmepumpenbereich.
Und ist das, weil der Markt so stark gewachsen ist oder weil sozusagen ihr auch einen signifikanten Marktanteil gewonnen habt?
Eher Zweiteres. Also es war für uns auch einfach ein neues Produkt. Eher Zweiteres. Der Markt ist, würde ich sagen, relativ stabil geblieben im Vergleich zum PV-Markt, der weiter ja etwas abgenommen hat. Und wir sind eher in den Markt reingewachsen. Und ich meine, wir haben zum einen gesehen, des Kunden, dem wir in der Vergangenheit schon mal PV-Anlagen verkauft haben, wirklich teilweise darauf warten, dass wir mit der Wärmepumpe um die Ecke kommen. Das war auch eine ganz tolle Erfahrung, eigentlich in 23, 24 zu sehen, wie viel Bestandskunden gesagt haben, genau, ja, Elektrifizierung habt ihr ja auch schon immer gesagt und jetzt kommt das Produkt super. Ja, also wir haben auch gesehen, dass wir da sicher 10-mal so gute Abschlussquoten hatten wie bei neu generierten Leads. auch nicht ganz, nicht ganz überraschend wahrscheinlich. Das heißt, da sind wir sehr stark gewachsen. Sind da weiter auch mit Bosch als Partner unterwegs, haben aber auch vor mittlerweile fast einem halben Jahr eine eigene Wärmepumpe gelauncht, die wir co-developed haben mit einem großen OEM.
Produktname?
Wir sind nicht so kreativ, was Produktnamen angeht.
Also Dragon fand ich ziemlich geil.
Dragon war cool, aber die Wärmepumpe heißt, glaube ich, leider nur Enpal Wärmepumpe. Okay. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen kreativer werden. Aber es ist wirklich ein ganz tolles Produkt und ergänzt sich auch gut an manchen Stellen, wo passt die Bosch besser, an manchen Stellen passt eben die Enpal Wärmepumpe besser. Und war für uns auch nochmal ein großer Produktentwicklungsschritt, wo man sagt, wir gehen wirklich in diese Co-Development der Hardware rein, wir enablen auch die Software-Seite von der Wärmepumpe, so dass sie im europäischen oder im deutschen Markt funktioniert. Also ich glaube, das war wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte. Sind quasi auf dem Rücken dann auch oder auf dem Erfolg dann auch in 25 Year-over-Year gut gewachsen. Ja, also Zahlen veröffentlichen wir noch, aber sich im Bereich 20-30% Wachstum hingelegt, vielleicht sogar mehr. Was, glaube ich, gegeben der Marktsituation wirklich stark ist. Und haben vor allem eben auch die Zeit genutzt, an dieser Plattformisierung zu arbeiten. Ja? Und ich glaube, das ist so das, wo wir natürlich auch hinwollen.
Da kommt die McKinsey-Vergangenheit in dir hoch und die Strategie wird ausgeklügelt. Cool. Ja, letztes Mal standen wir bei circa 100.000 Kunden, glaube ich, kumuliert. Und so die Umsatzmilliarde war so das große Thema. Kannst du dazu irgendwas sagen? Seid ihr jetzt bei 200.000 oder welche Marke habt ihr geknackt? Wo steht ihr, was Anzahl und vielleicht auch Umsatz angeht?
Genau, in 25 war der Zuwachs der Kunden schon noch getrieben im Wesentlichen durch Wärmepumpen und PV-Kunden, das heißt große Baskets. Das heißt, da reden wir jetzt leider nicht über
also Expand nicht sozusagen.
Genau, da reden wir jetzt nicht über eine Verdopplung, sondern da reden wir eben über diese, ich sag mal, plus 30% oder sowas, aber wir haben die Zeit auch genutzt, eben uns stärker mit dem Thema skalierbare Einstiegsprodukte zu beschäftigen. Da kann Smart Meter eins von sein. Auch das sehen wir als ein spannendes Einstiegsprodukt. Strom als Standalone-Einstiegsprodukt haben wir in den letzten Monaten stark pilotiert und sehen da einen wirklich spannenden Angle. Was ich insofern interessant finde, als das Strom ist ja wahrscheinlich das Produkt, das am meisten Wettbewerb gibt und am meisten Preistransparenz. Das ist halt eigentlich nicht so der Markt, weil er sagt, da will man jetzt rein. Aber aus der Erfahrung her.
Enabler einfach sozusagen, da könnt ihr dann ganz viel zusätzlich.
Genau, und aus der Erfahrung heraus, wie gut bestehende Kunden auf weitere Produkte reagieren, glauben wir eben sehr stark draus, dass wir hier einen deutlich höheren Customer Lifetime Value erzielen können. Und ich glaube, da wird sich auch zeigen, dass es sich gelohnt hat, mit den schweren Sachen anzufangen, also die schweren Fulfillment-Sachen zu machen und jetzt eher in die skalierbaren Produkte einzusteigen.
Und was sollte ich jetzt bei mir zu Hause noch machen? Soll ich mir einen Speicher in den Keller stellen oder soll ich mir noch ein Balkonkraftwerk irgendwie irgendwo hinhängen?
Also ich kenne dein Haus nicht, du hast gesagt Fernwärme, das heißt die Wärmepumpe ist schon mal draußen.
Ist ein Neubau, gut isoliert.
Ja, okay, aber Fernwärme, du hast kein Solar.
Kein Solar noch?
Nicht, E-Auto, gar kein Auto?
E-Auto, also ich fahre manchmal hier so Miles-Autos, aber sozusagen kein eigenes. 180 Quadratmeter.
Jetzt ist sehr privat.
Ja, sorry, genau, das hätte ich gar nicht sagen müssen, aber.
Nee, alles gut.
Ich wohne ja auch alleine. Aber.
Genau.
Was brauche ich noch aus so einem Stack?
Naja, ich glaube zwei Gedanken. Ich glaube, der eine Gedanke ist, ich glaube, es wird jetzt eine sehr, sehr spannende Zeit, wenn du es noch nicht gemacht hast, sich mit dem Thema E-Auto zu beschäftigen, weil es kommt jetzt die E-Auto-Förderung, wurde ja announced vor ein paar Wochen. Das heißt, es gibt hier wieder eine CapEx-Förderung, auch für Leasing. Das heißt, ich glaube, ab 3 Jahre Leasing. Das heißt, das ist schon sehr signifikant, was man da an Reduktion vom Staat kriegen kann. Und das Thema Einbindung, E-Auto ins Gesamtsystem wird klar heute schon durch unidirektionale Ladesäulen und Energiemanagements wie unseres sehr, sehr spannend, ja, wo man wirklich die Ladekosten, die eh schon viel günstiger sind als die Tankstelle, nochmal sicher um 20% reduzieren kann. Und das Thema Bidirektionalität wird, glaube ich, ab nächstem Jahr mit ziemlich viel Wucht uns da doch treffen, weil man sieht, dass viele
auch der... Auch für stationäre Heimsprecher? Oder für BD-Laden vom
Elektro? BD-Laden E-Auto. Mhm. BD-Laden E-Auto erstmal, ja, weil man sieht, dass eben viele von den neuen Autoflotten jetzt einfach dafür schon ready sind. Ja, also auch Volkswagen, der ID4 ist einfach schon bereit dafür. Das heißt, da fehlen jetzt nur noch wenige Bausteine, die, denke ich, im nächsten Jahr gut zusammenkommen werden. Und mit so einer bidirektionalen Ladesäule kann man eben seinen Tankkosten, denke ich, schon um sicher 80% reduzieren. Ja, und das damit Mobilität, wenn du danach Nachfrage hast, weiß nicht, was so dein Alltag aussieht, aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich glaube, das andere ist natürlich weiterhin, wenn du die Dachfläche hast, Solar und Speicher lohnt sich und vor allem kommt eben immer mehr Value aus dem Speicher, wenn man sie einbindet, wie wir das machen oder vielleicht wie es auch ein paar andere probieren. Das heißt, man sollte immer mehr drüber nachdenken, kann ich mir vielleicht wirklich einen deutlich größeren Speicher zulegen, der dann eben sich selber refinanziert.
Ja, genau. Ich glaube, ich würde eher in Speicher investieren als in Paneele. So wie ich die Lage aktuell einschätze. Ja. Aber
also ich bin ein riesen Fan auch von dem Gedanken, Speicher only zu machen. Mhm. Gibt ja auch in Amerika da Beispiele von Startups, die halt sehr schnell skaliert sind. Wir sind hier wieder bei unserem Punkt, deutsche Anmeldungsprozesse. Der deutsche Markt kennt ein Battery-Only-System nicht, weil es ist kein erneuerbares Energiesystem. Mhm. Ja, das heißt, die Anmeldepflicht, die Netzbetreiber bei erneuerbaren Energiesystemen haben, fällt weg. Das heißt, teilweise, wir haben ja auch schon Pilotanlagen verbaut, teilweise sagen die Netzbetreiber, okay, das muss ich behandeln wie ein Großspeicher. Teilweise sagen sie, ja, das melde ich an, aber das ist bei mir auf der Liste ganz unten. Und ganz unten heißt halt
5 Jahre.
Genau, weiß man nicht, aber im schlimmsten Fall schon. Das heißt, auch hier müssen wir, glaube ich, noch einiges an Regulierungen.
Und wäre Balkonkraftwerk dann der Unlock dafür oder auch nicht?
Balkonkraftwerk nicht, weil es nicht mit dem Inverter des Batteriespeichers verbunden ist, ist mein Verständnis. Aber natürlich kann man kleine PV-Anlagen.
Okay, was wäre so die kleinste? Also was wäre
also? Also ehrlich gesagt versuchen wir das gerade zu eruieren und ich glaube die Antwort ist noch nicht ganz klar.
Okay, let me know, as soon as you know. Okay, dann haben wir eben ganz kurz hier, als wir mussten den Konferenzraum wechseln und ganz kurz die Kollegen von Entrix getroffen. Den Namen jetzt fällt mir gerade nicht ein, aber vielleicht schaffen wir es sogar. Steffen, genau. Vielleicht schaffen wir sogar morgen noch eine Podcast-Folge hier zusammen aufzunehmen, weil wir haben es in der Vergangenheit schon probiert. Haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Flexa ist ein Joint Venture zwischen euch und Entrix. Und du hast schon relativ gut erklärt, sozusagen, was ist ein Intraday-Markt und wie funktioniert der und so. Und wir haben über Liquidität diskutiert. Wie seid ihr da irgendwie weitergekommen bei diesem ganzen Themenkomplex? Also lohnt sich der ganze Aufwand noch mit Intraday-Trading und den ganzen Algorithmen und für den Endkunden und so weiter? Also vielleicht
kannst du das mal. Ja, also wir sind erstmal total, total happy. Ich glaube, eine der schwierigsten Sachen, ich meine, das haben wir vielleicht letztes Mal auch schon angesprochen, ist, wenn man größer wird, ist gegen eben dieses Innovators-Dilemma zu kämpfen. Also wie bleibt man noch innovativ, wie bleibt man noch unternehmerisch, weil man hat einfach immer mehr Schlepp. Man hat immer mehr Leute und Systeme und Tagesgeschäft und heute kommt der Umsatz hierher und nicht daher. Ja, und ich glaube, deswegen haben wir eben damals auch die Entscheidung getroffen und gesagt, okay, wir wollen hier schnell sein, wir wollen maximal innovativ sein, wir wollen das richtige Talent anziehen und gründen es deswegen aus unter einer eigenen Brand mit wirklich fantastischen Leuten an der Spitze und bauen das eben da in München nah eben an der Entrix aus. Ich glaube, wo wir viel weiter sind, ist, wir haben einfach viel mehr Kunden jetzt, die live getradet werden, also im fully market settled, das heißt wirklich in der aktiven auch Direktvermarktung, sind wir jetzt schon so roundabout bei 20.000, was glaube ich schon einer der größeren, wenn nicht größte Netzwerke in dieser sonstigen Direktvermarktung im kleinen Bereich sind. Und wir sehen, es lohnt sich, wir sehen, Investitionen lohnt sich. Und vor allem sehen wir auch, dass wir die richtige Vorbereitung gemacht haben für eine mögliche Welt nach der EEG. Ja, also werden wir jetzt die nächsten 2-3 Monate ja wahrscheinlich auch lernen, wie es mit dem EEG weitergeht. Mhm. Wird es überhaupt noch eine feste Einspeisevergütung geben oder läuft
die Katharina Reiche Jahres da aus? Heute Morgen irgendwas gesagt? Die war ja hier als Keynote.
Ich muss gestehen, ich habe es verpasst.
Ah, okay.
Ich musste mich um operatives Business kümmern, ja, wie das bei Startups so ist. Aber ihre Kommentare aus den letzten Monaten gehen ja sehr stark dahin, dass sie möglichst schnell eigentlich aus einer festen Einspeisevergütung raus will. Ja. Und ich meine, auch wir sind ja dafür, dass die Erneuerbaren auf eigenen Füßen stehen müssen. Es muss halt ein gewisses Level Playing Field und Abbau von Bürokratie und Digitalisierung, die ganzen Schlagworte, wo die Leute abschalten, wie wir vorhin geredet haben, ne? Die brauchen wir halt als Enabler.
Also ich habe, glaube ich, ich war da, habe es tatsächlich geschafft.
Okay.
Ich glaube, ich habe 50 Mal das Wort Gas gehört. Und also ich, ohne jetzt irgendwie das zu werten oder so.
Ja.
Und ich glaube, ich habe das 5-mal das Wort Batterien gehört.
Mhm.
Muss ja nichts heißen. Aber was ich auch mitbekommen habe, ist, dass sie gesagt hat, sie hält an den Zielen der Vorgängerbundesregierung fest, was sozusagen 80% erneuerbare bis 2030. Und ja, genau. Also EEG habe ich nicht explizit gehört, aber vielleicht habe ich da auch schon abgeschaltet gehabt. Aber genau, da kommt auf jeden Fall was auf uns zu, eine Neuerung.
Genau, es kommt eine Neuerung.
So oder so.
Es kommt eine Neuerung auf uns zu und ob das jetzt Ende des Jahres ist oder auf einem anderen Zeithorizont, der Weg geht natürlich aus der Solarsubvention raus in die freie Marktwirtschaft. Und dafür stehen wir ja auch, dafür bauen wir das Ganze auch. Ne? Und ich glaube, zurückzukommen zum virtuellen Kraftwerk, ich glaube, genau aus diesem Grund haben wir da rein investiert. Und ich habe es im Vorgespräch schon ein bisschen gesagt, ich glaube, was die Technologie angeht und unsere Geschwindigkeit der entwickelten Technologie, da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich glaube, wo gerade der Schwerpunkt der Schlacht ist, und da haben wir tatsächlich in den letzten 12 Monaten, in denen wir gesprochen haben, auch wieder eine riesige Operations-Abteilung aus dem Boden stampfen müssen, sind die Prozesse mit Netzbetreibern.
Mhm.
Ja, also die Ummeldung in die Direktvermarktung mit allen Prozessen, die hinten dranhängen, ist was der Markt heute noch nicht kann. Das heißt, auch unser Angebot an die Bundesregierung zu sagen, hey, wir stehen bereit, lasst uns die Anlagen aus der dummen Einspeisevergütung rausholen,
weil
lasst uns marktwirtschaftlich nutzen, sei es eine Marktprämie oder sei es eine sonstige Direktvermarktung. Das gilt natürlich nur mit dem weiten Satz, bitte baut aber auch den Druck auf, dass diese Prozesse hinten funktionieren.
Ja. Mhm. Und was macht das für einen Kunden aus? Also sozusagen diese ganze Intraday-Smartness, also wenn du jetzt sozusagen Standard-Smart-Day-Ahead-Smart-Tarif neben die sozusagen Zusatz Potenziale von Intraday-Vermarktung legst, egal ob das jetzt ein Speicher ist oder eure anderen Systeme, wie viel ist da drin? Kannst ja approximieren oder so. Macht sich das bemerkbar für einen Kunden?
Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich glaube, die eine Sache ist quasi so eine reine Day-Ahead-Optimierung versus wirklich den Continuous Intraday. Und das andere ist, optimiere ich nur den Bezug, ne? Also jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt, Tibber-Modell, ich habe einen variablen Stromtarif und der Bezug wird optimiert, entweder aktiv, weil irgendjemand meine Batterie steuert oder reaktiv, weil ich sage, hier Kunde, da ist doch billig, mach doch. Ja, versus das, was wir machen, eben auch die Einspeiseseite zu optimieren und zu sagen, ja, bitte nicht mittags um 12 einspeisen, sondern anders. Und ich glaube, wenn man die beiden Systeme vergleicht, also ich hole mir einfach nur einen variablen Stromtarif und optimiere die Bezugsseite versus ich hole mir ein full-fledged virtuelles Kraftwerk von Enpal, wo ich Bezug und Einspeisung optimiere und nicht nur der Head, sondern auch Continuous Intraday, wäre jetzt so meine Schätzung, reden wir über 4-5-mal so viel Benefit.
Wow.
Und das wird noch deutlich mehr, wenn man die feste Einspeisevergütung als Referenz rausrechnen würde. Also wenn man jetzt sagen würde, die feste Einspeisevergütung fällt weg, weil wir müssen ja gegen die feste Einspeisevergütung performen, dann würde ich sagen, dass wir da noch deutlich mehr rausholen können.
Und das sagt ja doch schon alles über den Systembenefit, der da drin steht.
Auf jeden Fall, ja. Und hier haben wir noch nicht drin alle schlauen Netzsignale, ja, also man könnte sicher noch mehr.
Das wäre meine Frage jetzt gewesen, Mann.
Ja.
Also da haben wir auch zum Beispiel gesprochen, sozusagen, ihr optimiert ja nur nach quasi Markt, also Börsenpreis, egal welcher Fristigkeit jetzt oder welchem Tradingfenster. Aber dein Appell war auch, Politik gibt uns lokale Preissignale. die in irgendeiner Weise den Zustand des Netzes lokal halt widerspiegeln, damit wir dagegen optimieren können. Ja. Könntet ihr auch dann jetzt schon, seid ihr ready, oder?
Genau, ich meine, wir sind ja auch im letzten Jahr da einen Schritt weitergekommen. Also es gibt ja mittlerweile dynamische Netzentgelte, die auch wieder mehr oder weniger gut umgesetzt sind. Und auch hier ist ein zusätzlicher Anmeldeschritt wieder vonnöten, der gerade nur bei, ich sag mal, 20% der Netzbetreiber sauber funktioniert. Aber diese dynamische Netzentgelte ist ja schon mal der erste Schritt, wo man sagt, die sind auch bei uns in Algorithmen hinterlegt. Das machen wir also wirklich heute schon für die Kunden, bei denen die Anmeldung geklappt hat. Und optimieren dann eben auch nach Hoch- und Tiefpreiszonen. Was nur mein Wunsch wäre, da haben wir, glaube ich, letztes Mal ein bisschen drüber geredet, ist, lasst uns weggehen von diesen pseudodynamischen Netzentgelten, die festgelegt werden, hin zu welchen, die von mir aus am Tag davor festgelegt werden. Ja, also auch das ist ja eigentlich im Vergleich zu, was wir sonst so auf der Welt machen, nicht so kompliziert, weil da könnte man, glaube ich, dem System noch viel mehr helfen.
Ja, dann haben wir auch Thema Internationalisierung jenseits von Dach angesprochen. Und ich glaube, Italien war live. Ein, zwei weitere Länder waren irgendwie geplant. Aber da hast du auch erklärt, warum und wie ihr drauf guckt auf Expansion und woran es liegt und Fixkosten, Regulatorik zu verstehen, Belgien versus Deutschland von der Größe und so.
Klar, also tatsächlich was, wo wir nicht viel Zeit reingesteckt haben im letzten Jahr. Also wir haben weiter viel Zeit in Italien reingesteckt und haben da mittlerweile ein profitables Business, was wir jetzt auf dieser Basis der Profitabilität, glaube ich, skalieren können. Mhm. Ja, da bin ich gespannt, wenn wir uns ein Jahr wieder treffen, was wir da für eine Größe erreichen können. Aber ich glaube, das wird sehr nennenswert sein. Wir haben aber tatsächlich sonst gar keinen weiteren Schritt in die Internationalisierung gemacht. Bewusst, weil wir das Gefühl hatten, dass wir hier im deutschen Markt unsere Ressourcen besser auf die neuen Opportunities fokussieren können. Ja, also sei es die Plattformisierung, wir sind auch im C&I-Geschäft, also Gewerbe sind wir stark gewachsen letztes Jahr. Wir gehen auch gerade ins Mehrfamilienhaus rein, bauen da die ersten Mieterstromkonzepte. Das heißt, wir sehen gerade, dass von dem, was wir gut können im Unternehmen, sowohl unternehmerisch als auch von den Fulfillment Capabilities, in Deutschland viel zu holen ist und jetzt in einem Land wie Spanien oder Frankreich oder England wir noch mehr aufbauen müssen.
Ja, man kennt euch eigentlich sozusagen als Heimlösung für Privatkunden. Ist das was, wo ihr in Zukunft mehr reingehen wollt, also C&I, und da richtig angreifen? Und wenn ja, was ist da das Product Offering? Ist das variiert das zwischen Privat- und Geschäftskunde?
Ja, auf jeden Fall. Also C&I sind wir jetzt, ich sag mal, nicht so im Hypergrowth-Modus gewesen wie im Einfamilienhaus, weil auch der Markt ein bisschen anders funktioniert. Aber wir haben mittlerweile ein wirklich nennenswertes, wachsendes, profitables Gewerbekundengeschäft. Und wir sind hier im Wesentlichen mit drei Modellen unterwegs. Es gibt einmal das klassische Dachpachtmodell, was man im Gewerbebereich kennt. Das heißt, man mietet einfach die Dachfläche und vermarktet dann den Solarstrom selber, entweder über eine Volleinspeisung oder eine Mischung aus einem PPA und einer Volleinspeisung. Das ist eine Konzept, was wir machen, was insofern gut zu uns passt, als wir eben diese ganzen Finanzierungskonzepte aus dem Einfamilienhaus sehr gut kennen und daher die Capabilities haben. Das zweite Modell ist noch simpler, das heißt einfach Gewerbekunde kauft Anlage von uns und benutzt sie ähnlich wie ein Einfamilienhauskunde, teilweise für Eigenverbrauch, teilweise für Einspeisung, hier auch mit Speicher, mit Ladesäule.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Genau, auch hier. Und das dritte Konzept, was ich wirklich sehr, sehr spannend finde, das ganze Thema in front of the meter Storage. Ja, das heißt, wir sagen quasi, lieber Gewerbekunde, du hast freie Fläche. Wir schauen uns deinen Netzanschluss an und wenn der groß genug ist, beziehungsweise nah genug bei dir ein Netzknotenpunkt ist, dann gibt es da einen spannenden Case, einen Großspeicher, also einen Container oder zwei Container hinzustellen und das Ganze dann über zum Beispiel Entrix vermarkten zu lassen. Und dann gibt es verschiedene Benefit-Sharing-Mechanisms mit den Kunden, aber ich das Simpleste ist, man bezahlt wirklich eine Pacht dafür, dass man da überhaupt stehen kann.
Ja. Und seid ihr dann bei so Gewerbekunden, also jetzt nicht bei dem In-Front-of-the-Meter-Case, sondern bei dem sozusagen Standard-Davor-Case, also den du davor gesagt hast, aber sozusagen Kundenanlagen, seid ihr dann auch Energieversorger? Also ist es zwingend für euer Geschäftsmodell, dass ihr in die Versorgung geht, also im Bilanzkreis managt und dann diese Benefits von Kurzfristhandel und so weiter darüber hebt?
Also tatsächlich heute nicht. Heute nicht. Es ist gerade was wir dieses Jahr aufsetzen wollen, weil wir sagen, eigentlich haben wir ja die Fähigkeit im Unternehmen, auch die Reststrombelieferung zu machen. Es ist aber natürlich bei Gewerbekunden dann doch ein bisschen nochmal anders, da ein Stromprodukt hinzustellen. Das heißt, heute machen wir das noch nicht. Heute geht es ja im Wesentlichen um Spitzenlastkappungen, über ein Energiemanagementsystem und solche Themen.
Ja. Und glaubst du, dass es dann auch irgendwie um simple Tarife geht oder also sozusagen um Festpreise oder eher auch strukturierte Beschaffung mit Standardhandelsprodukten und einem PPR, also sozusagen dieser
Bezugsmix. Sehr individuell. Ja. Es ist sehr individuell. Ja. Also es gibt Gewerbekunden, die sind fast gleich wie ein Einfamilienhaus, die gehören einer Firma, die haben nicht sonderlich viel Stromnachfrage und die haben klassische Produkte, ne? Und da gibt es natürlich Gewerbekunden, die vielleicht sogar auch über den 100.000 Kilowattstunden liegen und da ist man dann schon einer deutlich professionelleren Beschaffung, wo man auch einfach sich mit dem Kunden einzeln hinsetzen muss und sagen muss, okay, was willst du, wie viel willst du gehedged sein und so weiter. Das ist schon nochmal ein bisschen eigenes Business, was wir jetzt noch nicht so rein investiert haben.
Okay, dann mein letzter Block, ich glaube, wir sind auch ein bisschen at time, ist das, was so ein bisschen der Elephant in the Room. Es gab ja, also Philipp Schröder, der Gründer und CEO von 1,5, stellt es, würde ich mal sagen, in den Medien so dar, als hätte, es gab so ein Manager-Magazin-Artikel vor ein paar Wochen, als hätte Enpal fusionieren wollen. Aber er habe abgelehnt, weil ihr technologisch, also Software, also nichts zu bieten, das ist so, nichts zu bieten hättet. Jetzt haben wir eine Stunde lang über eure Technologie geredet.
Genau.
Kannst du dazu irgendeine Aussage treffen oder hast du da von Wolfi einen Maulkorb?
Das ist natürlich immer ein interessantes Thema und es steht ja auch einer längeren Historie von kleineren Aussagen und Spitzeln und mittlerweile kennt man sich ja auch schon ein bisschen besser über die Jahre im gemeinsamen Markt. Ich finde es ein bisschen interessant, in welchem Kontext das eigentlich stand, weil wenn man sich, das war ein kurzes Interview im Manager-Magazin, eigentlich ging es ja darum, der Solarmarkt ist abgerauscht und hat auch sein Geschäftsmodell gefährdet und was für Finanzierungsoptionen, was für strategische Optionen hat man da überhaupt, irgendwie Konsolidierung, gibt es überhaupt noch frisches Geld und
er sagt ja, dann kann er die Targets viel günstiger kaufen, war so sein, so wie er es gedreht hat.
Genau. Also erstmal freuen wir uns, dass er da auch an uns denkt und sagt, okay, irgendwie, wenn es eine Konsolidierung gibt, dann vielleicht auch mit Enpal, aber generell, ich glaube, es ist ein bisschen so wie immer wieder die IPO-Runde ankündigen. Ich glaube, da gibt es auch genug Pressemitteilungen, dass vielleicht nächstes Jahr der IPO kommt, der bis jetzt auch noch nicht gekommen ist. Ich glaube, in dem Kontext muss man das so ein bisschen sehen. Wir als Enpal waren da immer zurückhaltend, haben wieder IPOs, noch irgendwelche Merger angekündigt.
Verstanden. Aber es ist schon so ein kleines bisschen auch ein Angriff auf eure Bestandskunden, oder? Also Philipp will mit seiner Software Heartbeat ja irgendwie eure Hardware jetzt auch steuern. Oder habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich finde das interessant. Also ich hoffe, dass nicht zu viel von seinem Tag in diese Arbeit fließt, weil am Ende sehen wir davon fast nichts. Also es gibt ja auch ein Video irgendwo, glaube ich, von 1,5 produziert, wie eine Endpal-Anlage von Heartbeat gesteuert wird. Ja, aber wir sehen tatsächlich in unserem Bestandskundenportfolio nichts davon. Wir sehen nicht, dass da irgendwo ein Wechsel stattfindet. Und mal ganz ehrlich, am Ende ist der Markt auch groß genug. Wir haben 4 Millionen PV-Anlagen schon auf Dächer. Wir haben 2 Millionen Speicher, dementsprechend auch 2 Millionen PV-Anlagen noch ohne Speicher. Das heißt, ich glaube, der Markt, auf den auch wir gucken, ist schon zu sagen, okay, wie aktiviert man eigentlich diese Altkunden, mit welchen Produkten? Auch wir rüsten unser Energiemanagement nach, teilweise bei Kunden da draußen, die vielleicht eine PV-Anlage haben, aber noch keinen Speicher und dann quasi unseren Speicher mit Energiemanagementsystem kaufen. Also das sind, glaube ich, strategische Überlegungen oder auch Execution, die wir auch haben. Ich hoffe nur, dass nicht zu viel von seinem Tag da reinfließt, sich jetzt mit Enpal und den Enpal-Kunden zu beschäftigen.
Okay. Also ihr scheint einen Plan zu haben, wie ihr eure Kunden in eurem Ökosystem haltet. Und genau, ja, so das musste ich jetzt noch loswerden als letztes. Dann genau, irgendwas, worauf wir uns freuen können bei euch nächstes Jahr, damit ich mehr Futter habe für die Folge. Worauf ich dich dann festnageln kann nächstes Jahr, ob das passiert ist. Was kündigst du an?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich gerade im Produktbereich wieder einige große Sachen geplant. Ich glaube, die eine große Überschrift ist E-Mobilität, die uns dieses Jahr beschäftigen wird. Also wie können wir hier ein noch besseres Produkt vielleicht gemeinsam auch wirklich mit einem E-Auto für unsere Kunden hinstellen? Wir werden auch das Thema angehen, was wir gerade gesagt haben. Was ist mit diesen Kunden da draußen, die eigentlich an die Energiewende glauben, die schon eine PV-Anlage haben? Wie können wir die smart machen? Wie können wir den Speicher hinstellen? Und damit verbunden auch wirklich so diese Überschrift Battery First. Also wir glauben daran, dass wir dieses ganze Produkt Batterie wirklich im Markt nochmal neu definieren können und welche Batteriespeichergrößen eigentlich sinnvoll sind für den Kunden. Ja, und ich glaube, da werden wir ein paar große Sprünge machen und da freue ich mich, wenn wir nächstes Jahr drüber reden.
Cool. Benny, habe ich noch irgendwas vergessen, was du noch anbringen möchtest? Ansonsten freue ich mich jetzt schon auf den Handelsblatt Energiegipfel nächstes Jahr und ganz viel Erfolg euch.
Dankeschön, ich freue mich auch.
So, das war's auch schon wieder. Eine weitere Folge, die 106. von der Energiezone im Kasten mit Benny Merle, CPO von Enpal. Vielen Dank für dieses mega coole Gespräch, Benny. Immer wieder gerne. Da lerne ich richtig viel und Austausch macht total Spaß. Jetzt habt ihr Einblicke in die Produktstrategie von einem führenden Solar- und Wärmepumpen- und VPP-virtuellen Kraftwerksanbieter Deutschlands, Europas. Ich würde sagen, wir haben jede Menge gelernt. Ich auf jeden Fall. Die ganzen Herausforderungen, die es auch noch so im dezentralen Energiemarkt gibt, die bisschen technischen Raffinessen von virtuellen Kraftwerken und auch darüber, wie irgendwie Enpal versucht, die Energiewende voranzutreiben. Besonders spannend fand ich auch so die ganze Diskussion rund um den Energiegipfel und alle Dinge, die dort diskutiert wurden und genau, wie man hoffentlich in Zukunft da ein bisschen schneller vorankommt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Energiezone-Podcast, hinterlasst uns eine Bewertung oder teilt die Folge mit irgendwelchen anderen Menschen, die sich für solche Themen interessieren. In den Shownotes findet ihr wie immer ein paar Links zu Benjamin Enpal und den erwähnten Quellen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bleibt neugierig und energiegeladen. Soweit erstmal. Ciao, ciao.